Herzlich willkommen beim ImproLife Podcast. Agile Methoden und Trainertools für die Arbeitswelt 4.0. Ich bin Ella Amann und heute wieder im Gespräch mit Claudia Hoppe.
Herzlich willkommen, das ist die 9. Folge des ImproLife Podcasts. Mein Name ist nach wie vor oder immer noch Claudia Hoppe und mit mir sitzt Ella Amann von der ImproLife Akademie. Mhm. Hallo Ella.
Hallo Claudia.
Genau, in den Folgen 6 bis 10 möchten wir euch ja eine kleine Einführung in das Framework der ImproLife Akademie geben und beziehungsweise in das Soft-Skill-Training der ImproLife Akademie, in dem wir die 5 Lern- und Entwicklungsfelder beleuchten, die ihr formuliert habt. Und diesmal möchten wir gern über das Lern- und Entwicklungsfeld Team Spirit beziehungsweise über das Teamerlebnis sprechen. Und ihr habt zu jedem Lern- und Entwicklungsfeld ja auch mehrere Leitsätze formuliert. Welche sind das denn für den Team Spirit? Magst du die mal nennen?
Ja, kann ich gerne machen. Also das ist natürlich erstmal ganz, ganz toll, dass ich dieses Thema jetzt so an unserem letzten Podcast ganz fein anschließt. Ne? Also da haben wir ja schon mal so ein bisschen von diesen Anteilen gesprochen, von den 6 verschiedenen.
Das ist ja auch ein Team, ein inneres Team, mal mit Schulz von Thun zu sprechen.
Richtig. So. Und deswegen auch das Selbst-Team-Erlebnis ist natürlich auch immer die Sache. Bin ich mit mir und meinem eigenen Team gut? Ne? Kann ich dann auch mit meinem Ensemble-Team gut arbeiten? Also einer meiner Lieblingsaussagen, die ich immer wieder von Keith Johnston wirklich liebe, ist, Erfolg ist, wenn die Spieler ihre Szene genießen. Ne? Das ist für mich so wirklich eine der ganz, ganz wichtigsten Orientierungsmeilen, die ich aus der Impro-Arbeit mitgenommen habe, die immer wieder zeigt, wie viel wichtiger die Zusammenarbeit des Teams ist, um langfristig motiviert zu sein, um glücklich zu sein, um auch dann produktiv und lösungsorientiert zu sein, dass ich immer erst gucke, bin ich mit mir und meinen Spielern quasi, kann ich die Szene genießen, kann ich das, was ich da tue, wirklich entspannt wahrnehmen, genießen. Und das ist so für mich, finde ich, einer der ganz, ganz wichtigen Leitsätze, die dazugehören, dass wir das lernen und trainieren, was genießen bedeutet. Und da kommen dann eben nochmal wieder diese 6 Anteile, die wir jetzt ja nicht nochmal ansprechen müssen. Aber das Genießen heißt für mich dann eben auch diese Toleranz oder diese Einladung zu haben als Team, dass ich auch diese 6 verschiedenen Bedürfnisse, dass ich diese Verschiedenartigkeit der Spieler genießen kann, dass ich diese Toleranz entwickle gegenüber Störungen im Sinne von auch mal Teammitglieder mit Eigenschaften tolerieren und genießen zu können, die vielleicht nicht meine primären sind, aber trotzdem diesen Genuss daran zu entwickeln, zu sagen, boah, was macht der da gerade wieder? Ich könnte das nie selber tun, aber ich genieße es einfach zu beobachten oder mitzubekommen, wie mein Spieler das macht. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Arbeit, die wir da erstmal leisten, dieses Genießen herzustellen. Und dann gehören für uns eigentlich alle Dinge dazu, die ich, sage ich mal, unter diesem Thema Storytelling zusammenfasse. Also wenn wir miteinander Geschichten erzählen wollen. Und das tun wir immer, wenn wir im auch wahren Leben, also sprich, wenn wir nicht auf der Bühne sind, sondern auf der Bühne des Arbeitsalltags. Also wir wollen Geschichten erzählen, in denen wir Ziele erreichen wollen, Aufgaben lösen, damit müssen wir Probleme lösen, es müssen wichtige Fragen beantwortet werden. Also diese ganzen Herausforderungen, was ich auch mal die Auftragsklärung nenne einer Geschichte. Dazu haben wir quasi archaische Muster und Abläufe entwickelt, die auch gut erforscht sind inzwischen. Das heißt, wir kennen Archetypen, immer bestimmte Figuren, die uns dort begegnen. Wir kennen verschiedene Abfolgen von Stadien, die eine Geschichte haben, also vom Ruf, gerufen zu werden, mich aus meiner Komfortzone hinaus zu bewegen und am Ende der Reise dann auch wieder zurückzukommen in die Heimat und meine Schätze zu teilen mit denen und so weiter, wo ich dann quasi groß geworden bin, am Ende nochmal den Koffer wieder auszupacken und zu sagen, was habe ich eigentlich alles auf dieser Heldenreise gelernt und so weiter. Also diese Dinge sind für uns ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, dass es diese Archetypen gibt, dass es diese Geschichten gibt und dass wir sie heute aber auch in einer anderen Weise vielleicht auch interpretieren müssen, als wir es vielleicht noch vor 10, 20 Jahren getan haben. Du kennst Martin Kambeis zum Beispiel, das ist ein Impro-Spieler aus München. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ich glaube nicht.
Der hat früher auch bei Tatwort und bei Fastfood auch gespielt. Ist ein toller Kollege und Künstler. Und wir haben uns vor vielen Jahren eben schon mit der Heldenreise beschäftigt. Und er hat zum Beispiel ganz lange nach der Frage geforscht, was bedeutet die Heldenreise eigentlich für die Frau? Nicht? Also Heldenreisen, wir haben ja auch so typische Bilder heute, mit denen wir Heldenreisen verbinden. Und was ist heute auch eine moderne Interpretation einer Heldenreise? Was hat sich dort auch verändert? Also auch dort experimentell wirklich zu gucken, was verändert sich heute auch an den Archetypen? Was verändert sich eben heute auch an der Art und Weise, eine Reise zu haben? Also wurde vielleicht das Heldenreisengeschehen früher wesentlich chronologischer betrachtet von Anfang bis Ende? Würden wir heute Storytelling viel agiler wahrnehmen, viel gleichzeitiger, viel paralleler wahrnehmen und so weiter? Und das sind alles so Sachen, die wir diskutieren und die wir uns auch angucken im Bereich des Storytelling.
Und inwiefern hängt speziell dieses Thema für euch mit dem Thema Team zusammen? Da kriege ich die Verbindung noch nicht so ganz.
Okay, also wenn ich jetzt eine Geschichte erzählen will, hat jeder im Team eine bestimmte Aufgabe innerhalb des Teams. Und wenn ich diese grundsätzlichen Strukturen nicht verstehe, wie ich erfolgreiche Geschichten erzähle verschiedene Dramaturgien erzähle, ich muss mir halt bewusst sein als Team, erzähle ich ein Drama, eine Comedy, erzähle ich eine Kriminalgeschichte oder erzähle ich jetzt eben eine Volksgeschichte oder irgendwie eine Bergstory oder sowas, ja. Da muss ich wissen, wie funktionieren Geschichten erzählen und wie funktionieren agile Geschichten, wie funktionieren verschiedene Erzählformate. Und dann habe ich damit eigentlich im Prinzip einen Handlungsstrang, dem ich folgen kann, also eine Gesetzmäßigkeit, der ich folgen kann, einer Regel, der ich folgen kann. Und ich kann verstehen, wenn der eine jetzt eine Rolle oder einen Archetypen besetzt, dass ich dann nicht nochmal den gleichen besetze, sondern einfach weiß, was korrespondiert mit der Rolle und was braucht die Geschichte, damit sie erzählt werden kann, welche Figuren brauchst. Und so ist es halt eigentlich in der Teamarbeit auch. Das heißt, wenn ich in der normalen Arbeitswelt bin, dann muss ich mir genau überlegen, was ist eigentlich unsere Grunddramaturgie, mit der wir hier arbeiten? Ja, also wie wollen wir hier arbeiten? Was für Geschichten erzählen wir hier in unserem Unternehmen? Und was für ein Genre ist das eigentlich? Na, und also ein Team, was an einem Laufband oder an einem Produktionsband den ganzen Tag immer wieder gleiche Produktionsbestandteile von einem Auto produziert, hat eine andere Story. Storytelling, als wenn ich jetzt in einer Kreativagentur bin und Werbestories erzählen muss für meine Kunden und so weiter.
Also es geht ein bisschen um die Rollenverteilung im Team, könnte man so sagen, aber nicht die offiziellen Rollen, so du bist jetzt der Teamleiter und du bist der Vorarbeiter.
Es geht um dramaturgische Rollen. Genau. Es geht darum, wie erzählen wir miteinander Geschichten und wie können wir uns dann miteinander dabei wohlfühlen, und das hat was damit zu tun. Wir genießen eine Szene dann, wenn wir alle unsere Position, unsere Rolle, also unsere Funktion gefunden haben, und wenn wir uns zum Beispiel so Modelle angucken, wie Holacracy oder diese neueren Modelle, die gucken ja heute immer mehr darauf, was für Funktionen, was für Aufgaben hast du innerhalb deiner Teamarbeit, und daraus ergibt sich dann einfach auch das, was du zu tun hast, und dann das gemeinsame Verständnis auch von dem, was wir tun. Und so ist es bei einer gut erzählten Geschichte auch, da weiß einfach jeder, was er in seiner Rolle zu tun hat, und das ist eben nicht eine zugewiesene, sondern eine, die ich mir dann im Sinne der Selbstorganisation dann selber zuordne, weil ich einfach verstanden habe, in der Situation, in der ich mich gerade befinde, was korrespondiert, was brauche ich, und die Rolle nehme ich dann ein und die übe ich aus. Und im nächsten Setting, in der nächsten Szene oder im nächsten Arbeitsprozess kann das wieder eine komplett andere Rolle sein. Und das ist so das Grundverständnis, was wir versuchen dort erstmal zu erklären und dann zu transportieren und zu übersetzen auf die Welt der Arbeit. Was bedeutet das da? Und das heißt, wir müssen dort einfach etwas ganz, ganz Wichtiges können, nämlich ganz, ganz viele verschiedene Rollen einnehmen können. Das heißt, der gute Impro-Schauspieler ist in der Lage, vom Helden bis zum Feind, bis zum Magier alle möglichen Rollen einzunehmen und die dann auch immer wieder zu wechseln. Wenn ich das nicht kann, dann habe ich natürlich oder dann sehe ich ein Ensemble, wo immer wieder die gleichen Leute immer die gleichen Rollen spielen. Kann ich tun, wenn das einmal funktioniert. Die Frage ist, wann wird's langweilig, ne? Und wenn ich da Varianz und Vielfalt haben will und verschiedene Aufgaben, verschiedene Geschichten verlangen, verschiedene Archetypen, und wenn ich dort breit aufgestellt bin, dann und immer wieder auch diese Perspektiven wechseln kann, dann bin ich natürlich irgendwie in dem sogenannten agilen Mindset, wo ich sagen kann, ich kann alles tun. Oder ich weiß, was ich nicht kann, wo ich nicht talentiert bin, und dann halte ich mich aus der Rolle auch raus und nehme sie vielleicht auch erst gar nicht an. Aber darüber Transparenz zu schaffen, ne? Dass es dann auch nicht sagt, ey, wieso bist denn du nie der Held? Und ich immer sagen, ja, das liegt mir halt nicht so. Mir liegt eben mehr zu bedienen oder eben eine Rolle oder einen Archetypen zu besetzen, der eben bedienend ist. Wenn man das dann klärt und dann auch sich darüber bewusst ist, kann man einfach leichter miteinander Geschichten erzählen. Manche Leute können eben alles machen, und manche Leute sind eben in bestimmten Bereichen besser aufgehoben.
Ja, was für weitere Leitsätze habt ihr in diesem Feld.
Ja, dann interessiert uns natürlich immer wieder das Thema, wie viele Regeln braucht Impro? Wie viele Spielregeln gibt es und wie viele Regeln haben wir? Wie halten wir uns daran oder wie verpflichtend sind für uns Regeln? Und das ist auch nochmal was ganz, ganz Wichtiges, was wir in der Teamarbeit erkennen müssen, dass es da immer wieder um ein Commitment geht. Also wie erzeuge ich immer wieder ein Commitment über bestimmte Regeln oder Prinzipien und Werte, die ja auch ganz, ganz wichtig sind. Und das heißt, von dem Leitsatz erstmal zu wissen, es ist gut, wenn ich erstmal den Leitsatz kenne und beherrsche, um ihn dann zu brechen. Mhm. Also das Brechen von Spielregeln ist extrem wichtig, damit Geschichten interessant sind und dass wir natürlich auch in der Arbeitswelt agil und flexibel auf die Herausforderungen reagieren können. Wir müssen immer wieder auch Regelbrüche einführen. Das ist kreativer, es macht mehr Spaß und macht die Zusammenarbeit wesentlich lebendiger.
Der tricky Part daran ist wahrscheinlich so ein bisschen zu erkennen, ab wann kann ich die Regel brechen, könnte ich mir vorstellen. Weil oft ist so ein Missverständnis, dass gesagt wird, entweder Regeln, ne, sklavisch befolgen und du hast jetzt hier nicht das und nicht das gemacht. Oder alle Regeln komplett über den Haufen zu werfen, so nach dem Motto, und Impro hat doch keine Regeln und ist doch frei. Und da zu gucken, wo ist der Moment, ja, wann man welche Regel auch mal überspringen, brechen oder sonst was kann.
Genau, ja. Also ich glaube, dass diese ganz konträren Haltungen braucht es an der Stelle einfach nicht. Ne? Wir müssen uns darüber im Klaren sein, wir Menschen funktionieren nach Prinzipien und Leitsätzen. Also wir haben Werte und wir haben Prinzipien, nach denen funktionieren wir. Und manche sind ausgesprochen, manche sind nicht ausgesprochen. Und wir haben bei Impro haben wir verschiedene Qualitäten auch von Regeln. Das muss man sich ja auch nochmal bewusst machen. Wenn wir jetzt im Impro-Ensemble zum Beispiel ein bestimmtes Format spielen, nehme ich jetzt mal ein ganz einfaches, irgendein Probeformat wie spiele eine Szene von A bis Z und fange jeden Satz mit einem neuen Buchstaben an. So. Und durchlaufe dabei alle 24 Buchstaben der Reihe nach. So. Das ist eine relativ
26.
Oder 26, ja. Guck an. Und das ist eine relativ klare Regel. Ja, und wenn ich das weiß, dann kann ich mich mit diesem Commitment, wir halten uns daran, wunderbar daran halten und dann spielen wir das Ding durch und haben dann in meinem Fall hätten wir jetzt nur 24 gespielt, weil ich habe das Alphabet jetzt einfach mal verkürzt. Ja,
ja, für X und Y sind auch immer schwierig, Worte zu finden.
Genau. Und das ist genau das Ding zu sagen, und das ist ja ein wunderschönes Beispiel, wenn ich jetzt halt gerade auf der Bühne bin und penne, ja, und mein Alphabet hat gerade einfach echt nur 24 Buchstaben, weil mir da einfach einer entfällt. Ja?
Ich glaube, das Griechische hat auch weniger. Ich weiß nicht, ob es 24 sind. Müssen wir mal googeln.
Ich rette mich bestimmt mit irgendeinem Alphabet, was nur 24 Buchstaben hat. Aber das ist genau dieser Moment. Also in dem Moment, wo dieser vermeintliche Fehler auftaucht. Also der Unterschied ist ja der, wenn du mit mir schon 100-mal gespielt hast und du hast 100-mal die Erfahrung gemacht, naja, Ella weiß eigentlich, dass es 26 sind. Nur heute ist aus irgendwelchen Gründen sind halt zwei weg. Dann kann man darauf reagieren und sagen, ach cool, jetzt hat sie einfach mal einen ausgelassen. Und jetzt bestehe ich nicht darauf, mit einem langen Gesicht zu sagen, jetzt hast du aber den vergessen, sondern zu sagen, okay, komm, überspringen wir das Ding. Und die Regel ist, in dem Moment eigentlich machen wir 26 Buchstaben. Und die Ausnahme von der Regel ist, wenn da mal einer da rauskloppt, unterbrechen wir nicht das gesamte Spiel, sondern wir bleiben im Prozess, diskutieren nicht darüber, sondern machen es dann einfach mit 24 fertig. So. Und das ist genau das, wenn ich das jetzt aber von Anfang an immer machen würde. Das heißt, wenn ich immer mit dir irgendwie in irgendeiner unbekannten Zahl von Buchstaben spielen würde, dann würde das zwischen uns nie Sicherheit erzeugen.
Und es wäre auch sehr willkürlich. Irgendwie.
Das wäre sehr willkürlich, dann würden wir uns auch nicht mehr an das Grundelement dieses Spiels halten, sondern würden wir von Anfang an so viel Flexibilität da reinbringen, dass es dann irgendwie vielleicht ein Spiel ist wie, spielt doch ein Spiel, wo irgendwie 26 Sätze drin vorkommen und mit welchem Buchstaben ihr anfangt, ist eigentlich egal. Dann sind wir aber in einem völlig anderen Spielformat, dann hätten wir vielleicht nur als Regel 26 Sätze. Und das sind so die Dinge, und da kann man lange drüber diskutieren, oder man kann sich einmal vorher überlegen, wie ist das Commitment zu solchen Dingen? Also wie flexibel gehen wir damit um und wie verzeihlich gehen wir damit um und bleiben dann miteinander in diesem sogenannten kinästhetischen Tanz, der uns dann verbindet und wir können nur wirklich miteinander tanzen und auch in dieser Verbindung bleiben, wenn wir uns über diese Toleranz gegenüber diesen Störungen dann wirklich vorher Gedanken machen und uns einigen und Und jede Schönheit oder sage ich mal, jedes wirklich, jede schöne Geschichte entsteht dadurch, dass an irgendeiner Stelle auch mal Brüche sind und auch mal eben Angebote vielleicht nicht angenommen werden, sondern aber mit einem vielleicht auch bewusst initiierten Moment gebrochen werden oder einfach auch ein Fehler passiert. Und den aber charmant zu nehmen und mit dem was zu machen und es nicht zu diskutieren und es nicht zu verurteilen. Und es fällt uns dann leicht, wenn wir wissen, wir können mit Profis zusammenspielen, die von Grunde her das Metier erstmal beherrschen.
Ich finde, also mir geht es zumindest so, je länger ich Impro spiele, desto verwässerter und unklarer wird für mich der Begriff eines Blocks. Also das Block, der Block ist ja das Gegenteil von akzeptieren. Und zu sagen, wann ist es eigentlich ein Block? So, gibt es eigentlich überhaupt Blocks? So, das sind so Fragen, die bei mir auftauchen und wo ich keine klare Antwort drauf finde im Moment.
Ich sehe das mal so zweigeteilt. Das ist immer so ein spannendes Thema, ne? Also ein Block ist, also was weiß ich sagte jetzt ja, lass uns doch auf die Kirmes gehen und sagst, ne? So. Dann kann ich das als einen Block interpretieren oder ich kann es wahrnehmen, du sagst dann nein.
Genau, das ist wieder eine Frage der Bewertung des anderen.
Und dann
Spielers
kann ich hingehen und sagen, oh ja, okay, ach Kirmes, hast recht, wieso Kirmes? Wir können doch irgendwie ins Theater gehen, ist doch viel schöner. Also das heißt, meine Verantwortung ist, zu schauen, wie offen und offen und einfach ich mit dem vermeintlich von mir wahrgenommenen Block da drüben
ganz
umgehe.
Genau.
Und wenn ich ihn wieder öffne und wenn ich dich mit all dem, was ich da gerade bewertet und wahrgenommen habe, akzeptiere, dann entsteht kein Block. Also insofern gibt es eigentlich keinen Block. Und trotzdem gibt es ja auch bei uns immer diese Regel, dass wir sagen, schon auch mal wissen, was heißt annehmen und was heißt blockieren, dass ich aber auch ein Stück weit ein Gewahrsam dafür habe, dass wenn ich immer dazu tendiere, zu sagen, wenn der Spieler mir jetzt ein Angebot macht, lass uns doch auf die Kirmes gehen, immer zu sagen, nee, aber, oder meine Körperhaltung oder entsprechende Anzeichen für einen Block da sind oder Leute dann ständig sterben lasse, nur weil ich mich diesem Problem dann nicht mehr widmen möchte. Das ist schon gut zu wissen, wann habe ich eigentlich tendenziell ein Verhalten im Spiel, wo ich ablehne, Nein sage, blockiere, aber nicht im Sinne, um Dramaturgie spannender zu machen, sondern im Grunde genommen, weil ich Angst habe, weil ich auf Stress reagiere, ne? Also weil diese ganzen Stressreaktionen dazu kommen. Und das ist gut zu wissen. Aber im Grunde genommen gibt es keinen Block, weil in dem Moment, wo ich einen Block wahrnehme, vermeintlich wahrnehme, kann ich aus dem immer wieder was machen.
Das ist es nämlich, ne? Ja? Der Block entsteht eigentlich beim Empfänger und nicht beim Sender des Blocks, wenn du so willst.
Exakt, genau. Und für mich ist der große Unterschied, und da kommen wir wieder zurück zum Anfang, dass ich ab einem bestimmten Grad das Spiel nicht mehr so stark genieße, wenn ich zum Beispiel permanent einen Block beim anderen wahrnehme. Dann macht es mir einfach nicht so viel Spaß, weil dann muss ich eigentlich die ganze Zeit arbeiten für den anderen und aus diesem Block immer wieder was Schönes machen. Das ist gut, aber man verliert so ein bisschen den Flow dabei. Oder aber man macht sich genau daraus dann das Spiel und sagt, okay, gib mir so viel Blöcke wie möglich. Und meine Aufgabe ist einfach aus allem immer wieder was Tolles zu machen. Dann
da
ist es
ja
eine
auch
tolle
Spielformat.
Tolle Spielform, wunderbar.
Ja.
Aber dann bin ich so ein bisschen drauf eingestellt. Ja. Und das, was die Impro-Spieler ja nervt oder was uns auch im Berufsalltag nervt, wenn es dieses unreflektierte Nein, abverweigern, ja, aber und so weiter. Das sind einfach Reaktionen, die jetzt weniger mit einem bewussten Blockieren zu tun, sondern das sind einfach Spannungen im Raum, da ist einfach eine Unsicherheit im Raum und da fühlt man sich vielleicht gerade nicht wohl oder nicht in der Lage, die Sachen zu tun und so weiter. Also das hat mit Stress oder Unwohlsein zu tun und darüber muss man sich einfach im Klaren werden. Und wenn man das so weitestgehend beseitigt, im Sinne von, dass man ein gutes Arbeitsklima schafft, in dem man sich sicher fühlt, dann kann auch mal einer sagen, du, nee, da habe ich jetzt gerade keine Lust zu oder ich kann es gerade nicht, weil da fehlt mir die Kapazität dazu. Und dass das dann auch nicht als Block wahrgenommen wird, sondern als eine Wahrnehmung, aha, 8 von 10 Mal macht sie das und dann sagt sie zweimal nein, dann ist es aber kein Block, sondern einfach nur ein Hinweis, du, ich kann gerade nicht. Und diese Bewahrheitung von Informationen, die wir bekommen, da müssen wir wieder hin.
Und es ist ja auch eine Freiheit. Also ich persönlich bin nicht so ein Freund von, wie soll ich sagen, so dogmatischen Sachen, so XY spiele ich nicht. Nichtsdestotrotz finde ich, ist das eine Freiheit, die jeder hat, nichts zu spielen, womit er sich nicht wohlfühlt. So, und da auch eben mal Nein zu sagen.
Ja, du, das, ich finde, da gibt es schon so Grenzen, ne? Wenn ich jetzt einen Spieler habe, der sagt, Mensch, Ella, es wäre so toll, wenn du dich jetzt nackt ausziehst auf der Bühne. Ja. Gut, dann kann ich das kaschieren, indem ich natürlich nur so tue. Ich kann es auch wirklich wörtlich nehmen und anfangen, mir die Kleider vom Leib zu reißen. Ich habe durchaus schon mal mit einem Kollegen zusammengespielt, der das sehr genossen hat, sich mindestens einmal am Abend nackt auszuziehen oder zumindest passen. Das war dann schon so ein Running Gag, weil das Publikum das einfach erfreut hat, dass dann irgendwann mal das T-Shirt geflogen ist und. Aber weißt du, das ist dann auch wieder so ein Running Gag und trotzdem kann ich auch an einen Punkt gebracht werden, wo ich vielleicht heute gerade hier und jetzt nicht dazu
genau,
in der Lage bin.
Genau, und da eben auch mal Nein zu sagen, finde ich vollkommen legitim.
Und dann das Angebot eben nicht anzunehmen und dann aber auch zu sehen, wie mein Kollege dann damit umgeht und daraus wieder was Wunderbares macht. Und ich glaube, das ist dann dieser Moment von tiefem Vertrauen, das nach dem Motto, ja, ich sage ja schon meistens ja, aber wenn du dann spürst, da möchte ich in dem Moment mit dir jetzt nicht hin in der Szene oder das ist mir jetzt einfach zu viel, dass es dann wertgeschätzt wird und genommen wird und von dem anderen wieder in die Geschichte so integriert wird, dass wir dann gemeinsam trotzdem eine schöne Geschichte, also ein schönes Teamerlebnis haben. Und das passiert aber dann, wenn ich erstmal das Grundvertrauen habe, dass ich freie Angebote machen kann und ich kann davon ausgehen, sie werden erstmal in der Regel angenommen. Und wenn sie es nicht tut, dann hat sie einen guten Grund und den respektiere ich dann in dem Moment.
Genau, ne? Das ist ja im Grunde dieser Grundsatz, den Partner gut aussehen zu lassen, so ein
genau.
bisschen.
Ja, ja. Und insofern, also wichtig, ne, Teamerlebnis, ich brauche ein bisschen Ahnung von Storytelling. Ich muss wissen, was erzählen wir uns einfach. Wir müssen wissen, wo ist unser gemeinsamer Auftrag? Wo geht's hier eigentlich hin? Was ist unsere Heldenreise, die wir hier bestehen müssen miteinander? Und dann zu gucken, welche Rollen gibt's, welche Aufgaben gibt's, welche Etappen gibt es, dass wir dann diese Rollen und Perspektivwechsel einnehmen können, dass wir uns miteinander in diesem kinetischen Tanz verbinden können, was ich eine ganz tolle Formulierung finde. Mhm. Und vor allen Dingen, dass ich nicht nur dann meine Mitspieler gut dastehen lasse, sondern was uns auch immer ganz wichtig ist, dass wir auch das Publikum gut dastehen lassen. Das finde ich nochmal eine ganz, ganz spannende Sache. Ich erlebe das auch immer wieder so bei manchen Impro. Ich habe jetzt gerade wieder eine Weihnachtsfeier erlebt, wo ich ein Impro-Ensemble auf einer Weihnachtsfeier erlebt habe. Und als die angefangen haben zu spielen, war das erste mit, ja, sie sind so aus dem Gästepublikum quasi, sind aus den Gästen so hervor und wollten dann mit dem Spiel beginnen, so als Überraschungsmoment. Und die Schauspielerin begann dann mit 2, 3 Sätzen und hat erstmal die ganzen Menschen niedergemacht, die da sind. Also der Einstieg war, ach, ich muss jetzt mal sagen, was für eine scheiß Weihnachtsfeier hier ist ja überhaupt gar keine Stimmung und also das muss man doch mal ändern. Und dann denke ich mir, ja, ich fühle mich aber gerade wohl hier und ich bin hier gerade in einem netten Gespräch mit Leuten und das ist dann nicht nur eine Provokation, sondern das ist einfach unangenehm, weil es lässt uns erstmal nicht gut dastehen als Zuschauer und das brauche ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Also das ist für mich dann keine Provokation, sondern das ist einfach eine sehr platte Art mit Impro anzufangen und wenn man das tut, dann tut's irgendwie weh an der Stelle. Ich denke, das braucht's nicht. Man kann auch anders in solche Sachen einsteigen und ich glaube, manchmal fehlt dafür einfach so ein bisschen so eine Sensibilität oder auch Professionalität einfach an der Stelle, dass bevor wir ins Eingemachte gehen und in die Probleme gehen und ins Kritisieren gehen oder auch ins Provozieren gehen, dass wir erstmal eine sichere Haltung schaffen müssen, nicht nur mit uns auf der Bühne, sondern vor allen Dingen auch mit dem Publikum, mit dem wir arbeiten. Und das heißt ja auch im Umgang mit unseren Kunden. Und bevor ich jetzt auch mit Kunden denen erstmal sage, wie scheiße sie sind, ja, kann ich erstmal fragen, grüß Gott, was ist eigentlich Ihr Thema? Was möchten Sie eigentlich hier mit mir erleben heute? Und das sind so Sachen, da habe ich so gewisse, wie soll man sagen, das ist auch ein Stück weit ein ethischer Anspruch, den man da hat. Wie will man miteinander umgehen?
Ja, sehr schön. Vielen Dank, Ella.
Gerne.
Dann, finde ich dieses Thema sehr schön rund und vollständig dargestellt, soweit ich das beurteilen kann. Und danke dir, dass du hier warst.
Gerne.
Das war die 9. Folge des Impro Live Podcasts. In der nächsten Folge sprechen wir dann über das 5. Lern- und Entwicklungsfeld, das ihr formuliert habt. Und das habt ihr unter der Überschrift Kultur subsumiert. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Mhm. Mein Name ist Claudia Hoppe und Ella und ich sagen Tschüss.
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mehr Infos über die Impro Live Akademie und unsere Angebote findet ihr online auf www.impro-live-akademie.com.